SWR Kultur Hörbuch.
Sag mir, was ich bin, von Yuna Mannion. Folge 7. Es liest Isabella Bartdorf. 15. Nessa, 2008. Sieh dich nur an, du bist spindeldürr und völlig ausgelaugt. Du hast dich von allem zurückgezogen und ehrlich gesagt wirst du langsam seltsam. Du brauchst Hilfe, professionelle Hilfe. Vielen Dank auch. Nessa versuchte es ins Witzige zu ziehen, aber Molly lachte nicht mit. Auf Station machen wir wöchentlich solche Überweisungen, sagte sie. Es gibt so viel Leid da draußen. Das Stimmengewirr im Restaurant wurde immer wieder von Gelächter durchbrochen. Menschen, die ihr Leben lebten. Leinentischdecken, das Klappern von Besteck auf Tellern. Am liebsten hätte Nessa die Stopptaste gedrückt. Molly redete weiter. Nessa, du hast innerhalb von 2 Jahren deine Mutter, deinen Vater und deine Schwester verloren. Und Ruby. Außerdem hast du einen Mann vertrieben, der dich wirklich geliebt hat. Und die allermeisten Freundinnen und Freunde, wenn nicht sogar alle. Deine Schwester kann es dir nicht mehr sagen, darum mache ich es. Du brauchst wirklich Hilfe. Sie legte eine Broschüre auf den Tisch. Das hier ist keine Therapie, nur eine Gruppe, die sich alle 2 Wochen trifft und mit Künstlerinnen und Künstlern arbeitet. Ich glaube, das könnte etwas für dich sein. Molly war immer diejenige gewesen, die die Dinge beim Namen nannte. Sie hatte von Anfang an gesagt, dass Andinas Beziehung mit Lucas etwas faul war, dass sie es nicht gut fand, was da passierte. Sie war immer Dinas beste Freundin geblieben. Nessa liebte ihre Eindringlichkeit und Offenheit, ihren dicken schwarzen Lidstrich, den knallroten Lippenstift und die Fähigkeit, immer ganz und gar Molly zu sein. Wenn sie mit ihr zusammen war, kam sie Dina so nahe, wie es jetzt noch möglich war. Und noch was, Nessa. Ich habe mit David über die Sache mit Ruby geredet und er hat eine Idee, die dir vielleicht helfen könnte, zumindest halbwegs mitzubekommen, was in ihrem Leben vorgeht. Molly war inzwischen mit einem Anwalt verheiratet. David war ein pragmatischer, ruhiger Mensch. Nessa mochte ihn. Und sie genoss es, ihm dabei zuzuschauen, wie er Molly ansah. Er hing an ihren Lippen, betete sie regelrecht an, vor allem, wenn sie wieder mal unverblümt vom Leder zog. Wie soll das gehen? Durch einen Privatdetektiv. David kennt einen richtig guten. Wenn es dir so das Herz zerreißt, dass du nicht weißt, was mit Ruby ist, kannst du auf diese Weise immer noch irgendwie auf sie aufpassen, zumindest aus der Ferne. Du würdest wissen, wie es ihr geht, ob sie einen stabilen Eindruck macht, ob du dir wegen irgendwas Sorgen machen musst, Missbrauch oder Vernachlässigung, ihre ganzen Lebensumstände. Molly zog eine Visitenkarte aus der Handtasche. David kennt den Mann. Er war ein paar Semester über ihm im Jurastudium. Wenn von Ruby die Rede war, hatte Nessa immer noch das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen, als wäre jemand vom anderen Sitz einer Wippe gestiegen und hätte sie zu Boden knallen lassen. »Es muss was passieren«, sagte Molly. »Und diese beiden Dinge sind zumindest ein Anfang. Unterstütz sie aus der Ferne und bitte, such dir um Himmels Willen Selbstunterstützung.« Henry Crofton öffnete ihr die Glastür seines Büros. Er trug einen Nadelstreifenanzug, Manschettenknöpfe, eine Designerbrille. An der Wand hing sein Juradiplom, neben dem Nachweis über seine Mitgliedschaft in der Pennsylvania Association of Licensed Investigators. Er gab Nessa die Hand. David und ich haben schon telefoniert. Es tut mir so leid, dass Sie Ihre Schwester verloren haben. Nessa wäre ihm am liebsten um den Hals gefallen. Generell neigten die Leute dazu, Dina ihr gegenüber gar nicht zu erwähnen, weil sie ja doch nicht wussten, was sie sagen sollten. Bitte setzen Sie sich. Er deutete auf 2 dunkelblaue Sessel, die ein Stück vom Schreibtisch entfernt am Fenster standen. Auf dem Tischchen dazwischen standen eine Kaffeekanne und 2 Tassen bereit. »Fangen wir einfach mal an«, sagte Henry. »Ich habe mich mit den Unterlagen vertraut gemacht. Die Geschichte ihrer Schwester mit Lucas Chevalier, die Kontaktverbote und Anzeigen. Ich habe mir auch ihre Anträge auf Umgangs- und Besuchsrecht angeschaut. Ich weiß von dem Annäherungsverbot gegen sie und habe vermerkt, dass sie jetzt vorbestraft sind.« Es lag kein Vorwurf in seiner Stimme. Es klang vielmehr so, als hätte er Verständnis. Als erstes stelle ich meinen Klienten immer dieselbe Frage. Was möchten Sie persönlich mit dieser Maßnahme erreichen? David hatte ihr schon gesagt, dass er das fragen würde, ihr geraten, sich darauf vorzubereiten. Auf lange Sicht möchte ich wissen, wie es Ruby geht. Wird sie gut versorgt? Gibt es Hinweise auf Vernachlässigung? Bekommt sie die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen? Gibt es etwas, das uns helfen könnte, falls wir erneut Umgangsrecht beantragen? Ich möchte eine dauerhafte Überwachung. Wenn das die einzige Möglichkeit für mich ist, sie aufwachsen zu sehen, dann ist das ebenso. Ich habe eine Liste gemacht. Nessa zog das Blatt, das sie vorbereitet hatte, aus ihrer Tasche und las vor, was darauf stand. Ich möchte sie sehen, also Fotos. Ich möchte sicher sein, dass sie immer noch mit Lukas und seiner Mutter zusammenlebt. Ich möchte wissen, welche Schule sie besucht. Falls möglich, möchte ich auch gern wissen, wie ihre schulischen Leistungen sind. Vor allem bin ich in Sorge um ihre Sozialkontakte. Ruby war immer sehr gesellig und offen. Sie war Teil einer Großfamilie. Ich weiß nicht, wie sie jetzt ist, nach all der Zeit mit Menschen wie Lukas und Clover. Zwei Menschen, die sehr zurückgezogen leben. Aber das ist jetzt Rubys Welt und ich möchte wissen, ob sie Freundinnen hat. Und am liebsten hätte ich auch ein paar Informationen über die, aber natürlich nichts, was ihre Persönlichkeitsrechte oder den Datenschutz verletzt. Nur allgemeine Dinge. Sie sah Henry direkt an. Finden Sie es schrecklich, dass ich Kinder ausspionieren will? Ausspionieren würden wir das nicht nennen. Informationen über das Wohlergehen einer Person zu sammeln, fällt unter Wachsamkeit. Es ist Teil der Fürsorgepflicht, die Ihnen seitens des Staats verwehrt wurde. Wir sind häufig an Sorgerechtsfällen beteiligt. Wir werden mit einer Firma in Vermont zusammenarbeiten, damit wir jemanden einsetzen können, der vor Ort ist, der die Gesetzeslage in Vermont kennt, sich mit Ruby, ihren Freundinnen und Freunden und mit Mr. Chevalier und seiner Mutter vertraut machen kann, sie wiedererkennen wird und sie beruhigen oder alarmieren und auch die Behörden verständigen kann, falls Anlass zur Sorge bestehen sollte. Das machen also nicht Sie. Nein, ich habe dort keine Lizenz. Aber es ist ohnehin besser für uns, mit jemandem vor Ort zusammenzuarbeiten, vor allem bei einem langfristigen Einsatz. Jemand, der die Gegend kennt und die Gesetzeslage, der sich mit den Zielpersonen vertraut macht. Jemand, der professionell observieren kann. Nessa hatte ihn noch nicht nach seinem Honorar gefragt. Sie wollte einen langfristigen Einsatz, hatte aber keine Vorstellung, was sie das kosten würde. Während er redete, musterte sie ihn. Er konnte nur wenige Jahre älter sein als sie. Ein aufrechter, ernsthafter Mensch, der vorgebeugt im Sessel saß. Haben Sie sonst noch Anliegen? Oh ja, tut mir leid. Ich würde gern wissen, ob er Bekannte hat, die ins Haus kommen. Menschen, die Ruby womöglich gefährden könnten oder aber sich als potenzielle Verbündete eignen. Ich möchte wissen, ob er eine Freundin hat und falls ja, dann möchte ich wissen, wer sie ist, damit wir sie vor ihm warnen, ihr sagen können, wie er ist. Dabei geht es nicht um Rache, aber wenn uns vorher jemand erzählt hätte, dass er eine Vorgeschichte hat, also vor meiner Schwester, dann hätte sich Dina vielleicht leichter überzeugen lassen, sich von ihm zu trennen. Bevor sie zum Ende kamen, sprach Henry selbst die Kosten an. Wir bieten an, langfristige Verträge abzuschließen, was die Gesamtkosten durchaus senkt. Es kann vorkommen, dass Sie sich eine Intervention von uns wünschen, dass wir Staats- oder Bezirksbehörden informieren müssen. Das sind dann zusätzliche Kosten, vor allem wenn wir Rechtsberatung in Vermont hinzuziehen müssen. Aber allein für die Observation, damit Sie Ruby 4 bis 5 Mal im Jahr sehen können und nicht nur Fotos bekommen, sondern auch umfassende Informationen über Kontakte, Aktivitäten, Mitgliedschaften etc., berechnen wir eine Pauschale von rund $10.000 pro Jahr. Wir können auch Ratenzahlung vereinbaren. Nessa überschlug im Kopf. 10 Jahre, bis Ruby 18 war. $100.000. Nach dem Tod ihres Vaters hatte Joey die Firma und das Haus übernommen und ihr 75.000 ausgezahlt, die zwischen Nessa und Ruby aufgeteilt werden sollten, ebenso wie das Privatvermögen von John und Maria Garvey. Nessa war die Testamentsvollstreckerin gewesen. Insgesamt belief sich der Betrag für jede von ihnen auf 125.000. Die Dienste der Detektei waren weit mehr als bloße Nachforschungen über Ruby. Sie umfassten auch eine ständige Überprüfung von Lukas Chevalier, Dokumentenabfragen und dergleichen mehr. »Das ist in Ordnung. Ich kann das zahlen«, sagte sie. Als sie Henrys Büro wieder verließ, fühlte sie sich zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder richtig gut. Sie wurde aktiv. Henry Crofton hatte ihr sehr klar gesagt, dass es das Richtige für Rubys Wohlergehen war. Sie tat, was Dina nicht mehr konnte. Ihr blieb keine andere Wahl. Joey und Kate wohnten jetzt im Zuhausehaus, wie ihr Vater immer gesagt hatte. Dem Haus, in dem sie alle aufgewachsen waren. Vor der Hochzeit der beiden hatte Nessa das Zimmer ausgeräumt, das Dina und sie sich als Kinder und Jugendliche geteilt hatten. Sie hatte es nicht über sich gebracht, die Sachen einzeln durchzusehen. Sie hatte einfach alles in Kisten und Koffer gepackt und in die Garage geschleppt. Irgendwann würde sie es sich anschauen. All die Fotos, Urkunden, Bilder, Eintrittskarten. Sie wollte sie für Ruby aufheben. Jetzt hatte Joey sie gebeten, die Kisten abzuholen. Kate und er wollten die Garage renovieren. Und vielleicht war es ja auch an der Zeit, dass Nessa alles durchsah. Nessa wusste nicht recht, ob sie Joey erzählen sollte, dass sie eine Privatdetektei beauftragt hatte. Er wollte nur noch über Dina reden, wenn es um die Zeit ging, bevor sie Lukas kennengelernt hatte, um die Schule oder frühere Nachbarn. Wenn Nessa die Ermittlungen erwähnte oder Frank Capioni oder Ruby, regte er sich auf. Als sie jetzt in die Einfahrt einbog, kniete Kate auf der anderen Seite des Rasens vor einem Blumenbeet. Nessa stellte den Wagen ab und ging zu ihr. Kate stand auf. Das T-Shirt spannte bereits über ihrem immer runderen Bauch. Sie streifte die rosa Gartenhandschuhe ab. »Ich weiß«, sagte sie lachend. »Joey besteht darauf, dass ich die trage. Er ist felsenfest überzeugt, dass sämtliche Katzen hier aus der Gegend in unseren Garten machen. War wohl ein Fehler, ihm die ganzen Schwangerschaftsbücher zu lesen zu geben. Jetzt macht er sich ständig Sorgen wegen Softeis, Quecksilber im Fisch, Käse, echt allem.« Sie verdrehte die Augen, war aber sichtlich selig. Und für einen Sekundenbruchteil sah Nessa Dina, als sie mit Ruby schwanger war, lachend, hier auf dem Rasen vor dem Haus. Nessa umarmte ihre Schwägerin. »Inzwischen sieht man's ja auch richtig. Wie fühlst du dich denn?« »Ja, das stimmt. Mir geht's gut.« »Wie war's in Irland?« »Wunderschön. Bis auf Joeys Fahrkünste. Diese ganzen Kurven.« Nessa musste an eine Reise mit Ronan denken, an abgelegene Straßen, auf denen nur ein Auto Platz hatte, wie sie zurücksetzen mussten. Und dann wollte er auch noch unbedingt einen Mietwagen mit Gangschaltung, als ob er sich sonst vor den Iren was vergibt. Er hat also quasi neu Autofahren gelernt, während mir auf dem Beifahrersitz kotzübel wurde. »Wo wart ihr denn überall?« »Ach, das waren so viele Orte. Das musst du Joey fragen. Er ist drin.« Kate zog ihre Handschuhe wieder über, und Nessa wurde klar, dass sie ihr gerade im Grunde gesagt hatte, über Irland musst du mit deinem Bruder reden, nicht mit mir. Warum nur? Joey saß am Küchentisch und vor ihm stapelten sich Briefumschläge und Papier. »Hey, Joey.« Er stand auf und schloss sie so fest in die Arme, dass es sie halb vom Boden hob. »Wie geht's, Schwesterchen? Wie war eure Reise? Gut, prima. Hast du die Hitze gut überstanden? Kennst mich doch. Ich gehe dann einfach nicht raus.« »Hast du Kate gesehen?« »Ja, gerade draußen.« Wieder hatte Nessa das Gefühl, dass ihren Fragen über die Irlandreise ausgewichen wurde. »Wo wart ihr denn genau? Hast du mir nie erzählt?« »Ach, überall. Wir haben den ganzen Touri-Kram gemacht, die Cliffs of Moher und das alles. Und was hast du so getrieben? Wart ihr auch in Clare?« »Ja, und in Galway und Dublin.« »Wart ihr länger in Clare?« Joey schwieg einen Moment. »Hat Kate was zu dir gesagt?« »Herrgott, Joey, muss ich dir jetzt alles aus der Nase ziehen? Ist doch nur eine Frage.« Joey wandte den Blick ab. »Okay, dann habt ihr also Ronan gesehen. Lebt er jetzt dort oder was?« »Ich wollte es dir eigentlich nicht erzählen.« »Du wolltest mir nicht erzählen, dass Ronan in Clare wohnt?« »Nein, tut er auch gar nicht. Er wohnt immer noch hier in der Stadt.« »Wir sind zu seiner Hochzeit hingeflogen. Er wollte mich gern dabei haben.« »Was?« Nessa spürte einen plötzlichen Druck in der Stirn. Das Denken setzte aus. »Ja, ich weiß, ich hätt's dir sagen sollen.« »Und warum hast du nicht?« »Ich wollte dich nicht zusätzlich aufregen, wo du sowieso schon so warst.« »Wie war ich denn?« »Nessa, bitte nicht. Ich will jetzt nicht darüber reden.« »Doch, Joey, du hast davon angefangen. Also wie war ich?« »So wie jetzt, Nessa. Irgendwie komisch. und durchgeknallt wegen allem. Du findest mich also gerade durchgeknallt? Im Ernst? Scheiße, nein. So habe ich das doch nicht gemeint. Zeig mir die Fotos. Nein, Nessa, lass das doch. Ist es diese Architektin, mit der er zusammengelebt hat? Aisling. Wie? Nein. Joey, bitte zeig mir die Fotos. Oder hat Ronan dir das verboten? Ronan hat seit Dads Beerdigung nicht mehr von dir gesprochen. Nie auch nur ein Wort. Es tat ihr weh, wie endgültig das klang. Kälte durchströmte sie, als wäre die Sonne hinter Wolken verschwunden. Dann frage ich Kate, wenn du so verdammt arschig sein musst. Jetzt war sie sicher, dass sie ihm nichts von dem Auftrag an Henry erzählen würde. Er würde es doch nur als weiteren Beweis dafür sehen, dass sie besessen und wahnsinnig war. Draußen war Kate immer noch beim Unkrautjäten. »Kate«, rief Nessa von der Veranda aus, »zeigst du mir die Fotos von Ronans Hochzeit?« Kate wirkte kein bisschen überrascht. »Ja, mach ich.« Nessa blätterte sich durch die Fotos. Die grüne Landschaft, das Grau von Stein und Himmel, in der Ferne das Meer. Sie wollte Eifersucht empfinden, gemeine Kommentare machen. Aber stattdessen betrachtete sie Ronan in seinem schwarzen Anzug, umringt von seinen jüngeren Geschwistern, sah das Lächeln, das sein Gesicht erhellte, die Zärtlichkeit, mit der er alle ringsum bedachte. Und sie empfand nichts als ein überwältigendes Gefühl von Verlust. Sie versuchte, sich auf die Braut zu konzentrieren, schaffte es aber nicht, ihre Züge zu einem schlüssigen Bild zusammenzusetzen. Sie registrierte, dass sie schön war, dunkles Haar und dunkle Augen hatte, aber sie sah sie nicht, nicht richtig. »Aus welchem Teil von Irland ist sie?« Kate lachte. »Sinead ist aus Morristown in New Jersey. Sie hat irische Eltern, die Mutter stammt aus Clare. Deswegen wollten sie auch dort heiraten. Und wegen Ronans kleinen Geschwistern. Es wäre ein Riesenaufwand gewesen, die alle herzubringen.« »Ja«, sagte Nessa und spürte einen Stich der Reue. Sie erinnerte sich an Ronans Geschwister, von dem Weihnachten, bevor Dina verschwunden war, wie sie Ronan anhimmelten, der einen anderen Vater hatte und um einiges älter war als sie. Wie sie immer wieder ankamen, obwohl sie längst im Bett sein sollten, um neben ihm auf dem Sofa zu sitzen oder auf seinem Schoß. Er wollte bestimmt auch Kinder. »Dann haben Sie sich hier kennengelernt?« »Ja, Sinead macht irgendwas mit Finanzdienstleistung, Anlagen, Kredite, solche Sachen. Sie hat einen MBA von der Wharton.« Es fiel Nessa schwer, sich Ronan mit einer Investmentbankerin vorzustellen, jemandem mit Geld. Nessa selbst schaffte es immer nur gerade so, jeden Monat ihre Hypothek abzubezahlen. Joey lag ihr ständig in den Ohren, die Zimmer von Dina und Ruby auszuräumen und unterzuvermieten. Aber das brachte sie nicht über sich. Einmal im Monat staubsaugte sie beide Zimmer. Sie hatte sogar einen neuen Nemo besorgt, nachdem der erste gestorben war. Die Zimmer waren Orte, an denen sie den beiden nahe sein konnte. Und was, wenn Ruby wiederkäme? »Magst du sie?« »Sie ist nett«, sagte Kate. »Aber anders, also anders als wir zumindest, Joey und ich, gesellschaftlich gesehen. Wir passen nicht so richtig zu ihren ganzen Freunden. Ronan und Joey sind immer noch sehr eng, aber bei ihr haben wir das Gefühl, wir bräuchten erst noch ein paar Masterabschlüsse und so.« Das passte gar nicht zu Ronan. »Kriegen Sie ein Kind oder was? Das kommt mir alles doch sehr plötzlich vor.«
»Eigentlich nicht, nein. Sie sind schon mindestens 2,5 Jahre zusammen. Schwanger ist sie nicht, glaube ich. Ich war bei der Hochzeit die Einzige, die keinen Alkohol getrunken hat.«
Kate nahm Nessa die Fotos aus der Hand und schob sie wieder in den Umschlag zurück. »Und sie sind auch mehr die Planer, du weißt schon. Erstmal muss alles andere stimmen.« »Stimmt«, sagte Nessa, als hätte sie die beiden schon als Paar erlebt. Tief in ihrer Brust drängte ein Schmerz nach draußen, wollte ihr die Rippen zerquetschen. Ronan war verheiratet. Sie hatte mit etwas wie den Treffen der anonymen Alkoholiker gerechnet, die man oft in Fernsehserien sah. Ein schmuddelig düsterer Kellerraum, starker, bitterer Kaffee in Styroporbechern, im Kreis aufgestellte Metallstühle und darüber eine nackte Glühbirne, die von der Decke baumelte. Aber der Raum lag im ersten Stock und hatte helle hohe Wände mit deckenhohen Fenstern und einen Blick in einen Garten auf dem Campus der Penn University. »Das ist der Geologiegarten«, sagte eine Frau, die neben sie getreten war. Sie bot Nessa Kaffee in einem blaugrün lasierten Keramikbecher an. Nessa bedankte sich bei ihr. »Ich habe hier studiert, aber der Garten ist mir nie aufgefallen.« »Ich habe 22 Jahre lang hier gearbeitet. Gebäudewartung und Außenanlagen. Ich kenne diesen Garten in- und auswendig. 10 Felsbrocken, einer für jede geologische Periode. Das ist mir jetzt richtig peinlich, dass ich ihn nicht kenne. Eigentlich müsste es für alle Studierenden verpflichtend sein, solche Dinge zu wissen. Ich kann dich ja mal rumführen. Ich heiße Jesse. Mein Sohn ist vor ein paar Jahren gestorben.« Sie drückte Nessa den Arm. »Gut, dass du hier bist.« Der Autor war Südstaatler. Er sprach langsam und bedächtig. Nessa war so sehr daran gewöhnt, wie die Menschen in Philly redeten, ihre Familie, wie sie schnell und gedankenlos alles raushauten. Dieser Mann wog jedes Wort ab. Er war vielleicht Anfang 40. Attraktiv. Er las einige seiner Gedichte vor. Es ging darin um seinen Bruder. Warum hatte Dina nicht jemanden wie ihn kennenlernen können? Nach der Lesung erklärte er, worum es in dem Workshop gehen sollte. Sie sprachen über Erinnerung. Was wir uns merken, was wir vergessen. Eine Frau, etwas jünger als Nessa, sagte, sie habe das Gefühl, sich gar nicht mehr richtig an ihren Sohn erinnern zu dürfen. Sie fürchtete, ihr Umfeld sei es längst leid, dass sie über ihn redete. Dabei wollte sie nichts anderes als das. Nessa ertappte sich dabei, wie sie nickte. Die Schreibaufgabe bestand darin, konkrete Details aus der Zeit davor aufzulisten. Dinge, die sie von der verschwundenen Person in Erinnerung behalten wollten, die ihnen ein gutes Gefühl gaben. Und jeder Punkt auf der Liste sollte mit den Worten »Ich erinnere mich« anfangen. »Vielleicht«, sagte der Autor, »lass dir für diese Übung die Erinnerungen weg, die zu schmerzlich sind.« Er las ihnen ein paar Beispiele vor, die frühere Gruppen mit anderen Trauernden hatten teilen wollen. Nessa hörte zu. Es waren poetische Texte. Der Autor las sie langsam, diese Auflistungen flüchtiger Momente. Das formelhaft wiederholte »Ich erinnere mich«, die konkreten Details. Nessa musterte die anderen im Raum und überlegte, ob sie wohl die Einzige war, die keinen Leichnam zu betrauern hatte. Sie fand es selbst merkwürdig, dass sie um die Endgültigkeit beneidete, das unwiderrufliche Todsein der Person, um die sie trauerten. Seit dem Artikel über Dinas psychische Gesundheit erzählte sie nicht mehr, was geschehen war, weil sonst womöglich jemand glaubte, dass es stimmte, dass Dina tatsächlich aus eigenem Antrieb verschwunden war und Nessa gar kein Recht hatte, sich als Trauernde auszugeben. Es fiel ihr schwer, an die Zeit zurückzudenken, die Lukas vorausging, an die Erinnerungen, die er nie erreichen konnte, die Dinge, die nur ihr und Dina gehörten. Der Autor hatte gesagt, sie sollten sich eine halbe Stunde dafür nehmen. Nessa zog ihren Stuhl ans Fenster und konzentrierte sich auf die kahlen Äste, die Laubhaufen am Fuß der Baumstämme, das Herbstlicht, das seitlich auf einen grauen Felsbrocken fiel. All ihre frühesten Erinnerungen waren Dina. Um sich herum hörte sie Kugelschreiber und Bleistifte auf Papier kratzen. Irgendwo musste sie ja anfangen. »Ich erinnere mich, das Herbstlaub lag auf dem Boden und du standest Hand in Hand mit deinen Freundinnen auf der anderen Seite des Schulhofs und ich war einfach froh zu wissen, dass du da drüben bist. Ich erinnere mich, dass ich auf allen Kindergartenfotos einen Fokuhila habe, weil du mir für meinen ersten Tag dort die Haare geschnitten hattest. Ich erinnere mich, wie du die abgeschnittenen Haare in der untersten Schublade deiner Kommode versteckt hast. Ich erinnere mich, wie du mich in Ocean City im Sand eingegraben und mir Algen um den Kopf gelegt hast, als lange Haare, weil ich so aussehen wollte wie du. Ich erinnere mich an den Lichtschimmer in unserem Zimmer, wenn du nachts noch mit der Taschenlampe unter der Bettdecke gelesen hast. Ich erinnere mich, dass Geborgenheit bedeutete, zwischen dir und der Zimmerwand zu schlafen. Ich erinnere mich jetzt, dass ich öfter neben dir geschlafen habe, als neben jedem anderen Menschen in meinem Leben. Ich erinnere mich, wie du mir zum Üben die Beine rasieren wolltest und mir am Schienbein ein Stück Haut abgeraspelt hast. Ich erinnere mich, wie du mich mit Mull verbunden hast wie einen verwundeten Krieger. Ich erinnere mich, dass du ein leidenschaftlicher Bon Jovi-Fan warst und es später genauso leidenschaftlich abgestritten hast. Ich erinnere mich an heiße Tage, an denen wir uns bei Ritas Wassereis geholt und uns im Park auf die Schaukeln gesetzt haben, während uns der rote Sirup über die Hände tropfte. Ich erinnere mich, wie du geweint hast, als Mom sagte, jetzt würde es mal Zeit für den ersten BH. Ich erinnere mich an dein Lachen, wie es aus dir herausperlt und wie du dabei den Kopf zur Seite drehst, als wäre es dir unangenehm, diesen Teil von dir so enthüllt zu sehen. Ich erinnere mich an deine Hand auf meinem Kopf, wenn du mir französische Zöpfe geflochten hast, und daran, wie fest mich deine Hand gehalten hat, als wir am ersten Schultag die Treppe raufgegangen sind. Ich erinnere mich, wie du für mich und meine Freundinnen aus alten Jeans Handtaschen genäht und sie mit Perlen und Blumenflicken verziert hast. Ich erinnere mich, dass es zu jedem Foto von dir auch ein Foto von mir gibt, ein paar Jahre später im selben Outfit. Ich erinnere mich, wie du mich abgeholt hast, als ich mich bei Anna Murphy betrunken hatte und dich mit mir in den Park gesetzt hast, bis ich wieder nüchtern genug war, um in unser Haus zurückzuschleichen. Ich erinnere mich, wie ich dich das erste Mal mit Ruby im Arm gesehen habe. Und wenn ich daran denke, erinnere ich mich, dass ich zwei Menschen betrauere. Ich erinnere mich an uns drei, wie wir zusammen im Auto im Fluss entlangfahren und Kiss Me von Sixpence None the Richer singen und Ruby den ganzen Text konnte, oder zumindest das, was sie dafür hielt. Ich erinnere mich, dass ich dich nicht wiederhaben kann und sie auch nicht. Ich erinnere mich jeden gottverdammten Tag für immer, dass ich ihr helfen muss, sich an dich zu erinnern. Nessa legte Papier und Stift beiseite und stützte den Kopf in die Hände, konzentrierte sich ganz darauf, dass ihr nicht vor lauter Leuten, die sie gar nicht kannte, die Tränen kamen. Sie biss sich so fest auf die Unterlippe, dass sie Blut schmeckte. Am späten Nachmittag rief Henry Crofton sie im Büro an und sagte, er habe Bilder und Informationen. Ruby geht nicht zur Schule. Rein rechtlich hätte sie mit 6 eingeschult werden müssen. Sie ist im Januar 8 geworden, sagte Nessa. Sie müsste jetzt in die 3. Klasse kommen. Das ist noch nicht alles. Bisher hat Lucas Chevalier keinen Lehrplan für den Heimunterricht bei der Schulbehörde von Vermont eingereicht. Hier können Sie Ihre Fürsorgepflicht geltend machen. Wir melden den Fall der Jugendschutzbehörde und sorgen dafür, dass sie entweder eingeschult oder der Behörde ein Lehrplan vorgelegt wird, der alle offiziellen Anforderungen erfüllt. Es gäbe hier auch den Spielraum, Bedenken hinsichtlich Rubys sozialer und emotionaler Entwicklung anzumelden, damit sie die Möglichkeit zum Kontakt mit Altersgenossen bekommt. Sie braucht uns, sagte Nessa. Wir tun alles, was nötig ist. Gut, sagte Henry. Wir können das Ganze gleich in Gang bringen. Es ist ein zweiteiliger Vorgang. Wir legen Beschwerde ein und melden den Verdacht auf Vernachlässigung des Bildungsauftrags. Und anschließend melden wir beim Jugendamt, dass Rubys Recht auf Spielgefährten und Sozialkontakte nicht erfüllt wird. Diese zweite Beschwerde kann die erste noch verstärken und ihn zusätzlich unter Druck setzen. Wenn er sie zur Schule schickt, schlägt er zwei Fliegen mit einer Klappe. Und auf lange Sicht ist das auch für Ruby das Beste. Ja, sagte Nessa. Ich will das umgehend machen. Gut. Dann müssten wir einen Termin vereinbaren, damit sie alles unterschreiben können. Henry? Ja. Kann ich die Fotos sehen? Die liegen schon bei Ihnen zu Hause im Briefkasten. Oh Gott. Ich bin gerade etwas überwältigt. Ich habe sie seit über 4 Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß. Nessa legte auf und ging zu Fuß nach Hause. Ruby ging nicht in die Schule. Was war in all der Zeit mit ihr passiert? Sie musste sie sehen, den greifbaren Beweis in Händen halten, dass es sie gab. In dem Umschlag steckten zwischen Pappdeckeln 2 großformatige Fotos. Das eine wirkte, als wäre es vor einer roten Ampel aufgenommen worden. Ruby auf dem Beifahrersitz eines Autos. Nessa erkannte den alten Pontiac, den sie vor dem Haus in Vermont hatte stehen sehen. Am Steuer die Großmutter, aber halb verdeckt und kaum zu erkennen. Auf dem Bild ist das Fenster heruntergekurbelt und Ruby im Profil zu sehen, von einem anderen Wagen aus aufgenommen. Ruby erzählt, ihre Miene ist lebhaft, der Mund weit offen, vielleicht weil sie gerade Luft holt, lacht oder beides. Sie hält die Hand aus dem Fenster, ist braun gebrannt und sieht genauso aus wie die Ruby von vor 4 Jahren, quirlig und redselig. Das zweite Foto nahm Nessa den Atem. Ruby und Lucas in einem Boot. Lucas dreht der Kamera den Rücken zu und steuert das Boot anscheinend gerade von einer Tanksäule am Anlegesteg weg. Ruby blickt zum Ufer hin, direkt in die Linse. Sie sieht viel älter aus als 8. Dunkle Schatten um die Augen. Offenes Haar, ein ernstes Gesicht. Nachdenklich. Irgendwie verhärmt oder resigniert. Eine Miene wie die einer alten Frau. Ruby. 2016. Wie hieß deine Mom mit Nachnamen? Raunte ihr Natalie zu, als sie vor ihren Spinden standen. Ruby erstarrte. Seit sie ihre Mutter gegoogelt hatte, vermied sie jedes Gespräch mit Natalie über sie. Es war jetzt 3 Jahre her und sie hatte eigentlich gehofft, Natalie würde nicht mehr daran denken, wenn sie nicht darüber sprachen. Wieso? Wegen Google. Lass es. Hieß sie Chevalier? Ich glaube, sie waren nicht verheiratet. Rubys Herz raste. Sie wollte nicht, dass Natalie nach ihrer Mutter suchte. Aber anstatt ihr das zu sagen, drehte sie sich einfach um und ging. Den ganzen Rest des Tages schnürte die Angst ihr die Brust zu, wann immer sie daran dachte. Jetzt würde Natalie die ganzen Sachen über ihre Mutter und Lucas lesen. Und noch mehr. Ruby hatte selbst nicht weiter nachgeforscht. Was, wenn es da noch Schlimmeres gab, das sie nicht gelesen hatte? Sie wollte es gar nicht wissen. Was, wenn Natalie ihre Mutter fand? Erfuhr, wer sie heute war, ohne Ruby? Am nächsten Morgen saß Natalie nicht im Schulbus. Sie stand auch nicht vor der ersten Stunde an den Spinden. Als sie schließlich viel zu spät ins Klassenzimmer kam, setzte sie sich nicht auf den Platz neben Ruby wie sonst immer. Beim Mittagessen ging Ruby auf die andere Seite der Cafeteria, weit weg von ihren gewohnten Plätzen. Sophie und Natalie standen zusammen an der Essensausgabe, aber Ruby tat, als sähe sie die beiden nicht. Sophie entdeckte sie trotzdem und glitt neben sie. Natalie setzte sich Sophie gegenüber und nuschelte nur »Hey«. Sophie bekam gar nichts mit. »Guck dir das an, Natalie«, sie drückte Rubys Bizeps. »Ruby wird eine richtige Sportlerin.« Sie klang, als fände sie das enttäuschend. Seit sie auf der Highschool waren, verging kaum ein Tag, an dem Ruby nicht irgendwie im Zusammenhang mit dem Ruderteam aktiv war. Sie trainierte auf dem Fluss und wenn das Wasser zu kalt oder zu wild war, ruderte sie auf dem Ergometer und stemmte Gewichte. Sie hatte auch mit Laufen angefangen. »Und heute setzt sie sich sogar in der Cafeteria zu den Sportskanonen«, sagte Sophie. »Alles Natalies Schuld«, sagte Ruby. »Sie wollte, dass wir Mitmacherinnen werden.« Natalie lachte nicht und erwiderte auch nichts. Ruby und sie aßen schweigend, während Sophie redete. Dann schob Ruby ihren Stuhl zurück und hob das beigefarbene Plastiktablett vom Tisch. Sie sagte, sie müsse noch ein paar Bücher holen und verschwand. Natalie kam ihr nach. Draußen auf dem Flur drehte Ruby sich abrupt zu ihr um. »Was?« »Hier.« Natalie stellte ihren Rucksack auf den Boden, öffnete das Reißverschlussfach und zog einen Umschlag hervor. »Ich gebe dir das jetzt zurück. Ich kann es nicht mehr bei mir im Zimmer aufbewahren.« »Du kannst den Brief meiner Mutter nicht mehr aufbewahren?« »Nein, ich sollte das nicht bei mir haben. Und außerdem ist es gar kein Brief. Es ist nur ein Foto. Das kann dir sonst wer geschickt haben.« Natalie klang vorwurfsvoll, als hätte Ruby von ihr verlangt, eine Lüge zu glauben. Sie schaffte es nicht einmal, ihr ins Gesicht zu sehen. Ruby sagte nichts, nahm nur den Umschlag und schob ihn zwischen die Seiten ihres Chemiebuchs. Am Nachmittag, als sie allein über das Footballfeld zum Fitnessraum ging, drehte Ruby sich mehrmals um, weil sie überzeugt war, dass ihr jemand folgte. Vielleicht ja Natalie, die sich entschuldigen wollte. Aber da war niemand. Nur das kurzgeschnittene Gras und eine Wolke Vögel, die aus den Büschen am Rand des Schulgeländes aufflatterte. Sie spürte einen Schmerz in der Brust. Es kam ihr so unfair vor. Sie hatte Natalie gesagt, dass sie nicht nachforschen solle. Sie hatte ihr den Nachnamen ihrer Mutter verschwiegen. Ruby wusste nicht, was genau Natalie gelesen hatte, war sich aber sicher, dass sie recherchiert hatte und jetzt nichts mehr mit Ruby zu tun haben wollte, weil ihre Mutter krank gewesen war oder auch wegen der Dinge, die über Lucas behauptet wurden. Dabei hatte doch Natalie das Erinnerungsspiel gestartet. Hatte Ruby dazu gedrängt, sich zu erinnern. Mehrere Tage lang setzte Natalie sich im Schulbus von Ruby und Sophie weg. »Was ist denn mit euch beiden los?«, fragte Sophie. Ruby zuckte mit den Schultern. »Ich will nicht drüber reden.«
»Okay, mir soll's recht sein«, sagte Sophie.
»Du weißt ja, ich hasse Dramen.« Fast hätte Ruby doch noch gegrinst. Es gab nichts, was Sophie mehr liebte.
Lukas war erbarmungslos. Ruby sollte in einer Woche ihre Führerscheinprüfung machen, und da spielte es keine Rolle, dass sie praktisch von klein auf Auto gefahren war, auf Feldwegen und Holzfällerschneisen und zahllose Sonntagmorgenrunden auf Parkplätzen gedreht hatte. Sie würden trotzdem alles daran setzen, sie durchfallen zu lassen, sagte er. Zu baldiges Wiederanfahren vor einem Stoppschild, fehlender Blick in den Rückspiegel, zu dichtes Auffahren auf den Wagen vor ihr. Jede Kleinigkeit könnte denen einen Vorwand liefern, damit sie noch einmal Geld beim Staat für eine weitere Prüfung abdrücken müsse. Er hatte bereits seitliches Einparken mit ihr geübt, Spurwechsel und das Verhalten an Kreuzungen. Jetzt flehte Ruby förmlich um eine Pause. Lukas rang sich ein Lächeln ab und sie hielten kurz für Kaffee und süße Stückchen. Danach ging es sofort weiter mit Wenden in drei Zügen, rückwärts einparken und in den Verkehr einfädeln. Ruby war gerade auf die Route 2 eingebogen, als Lukas' Smartphone piepste. Er beugte sich darüber, hob die Hand, um die Sonne abzuhalten.
»Herrgott«, stieß er hervor. »Herrgott nochmal!«
»Fahr, Ruby! Gib Gas! Wir müssen sofort nach Hause!«
»Ist was mit Clover? Da ist jemand auf dem Grundstück.«
Und Ruby wusste, dass die Überwachungskameras ihn über sein Smartphone alarmiert hatten. Natalie hatte ihr erklärt, wie das funktionierte. Sie trat aufs Gas. Sie fuhr bereits 60 und damit am Tempolimit. Jetzt sah sie zu, wie sich die Tachonadel den 80 näherte.
»Schneller, Ruby, schneller! Gib Gas, habe ich gesagt!«
Lukas drückte den Handballen gegen das Armaturenbrett, als könnte er den Pickup so noch weiter beschleunigen. Ruby beschleunigte auf über 90, dann auf über 100. Ihre Hände am Lenkrad wurden feucht und glitschig und sie musste vom Gas gehen.
»So ein verdammter Scheißkerl!«
Ruby bog in die Seitenstraße ein, die zum Haus führte, und warf vorher automatisch einen Blick in den Spiegel, obwohl Lukas sie gar nicht mehr kontrollierte. Sein Blick hing am Telefon. Hinter ihr stieg eine Staubwolke auf, als der Motor wieder hochschaltete, und sie trat das Gaspedal bis zum Anschlag durch. Lukas drehte sich zu der Halterung hinter ihnen um und griff nach seiner Flinte.
»Schneller«, sagte er.
An den Rändern von Rubys Blickfeld verschwamm alles. Sie spürte Panik in sich aufsteigen, als käme unweigerlich der Unfall, wenn sie auch nur den Kopf drehte oder den Griff um das Lenkrad lockerte. Lukas fasste unter den Sitz, zog eine Schachtel Munition hervor und legte drei Schuss ein.
»Was ist denn?«, fragte Ruby. »Was?«
»Fahr einfach.« Sie bog in ihre Stichstraße ein. War Clover in Gefahr? Jetzt waren sie nur noch wenige hundert Meter vom Haus weg. Der Pickup holperte über den Weg. Normalerweise würde Lukas jetzt wegen der Achse meckern. Die Flinte lag in seiner Armbeuge, der Lauf war nach unten gerichtet. Rubys Fuß berührte schon die Bremse, sie musste bald langsamer werden.
»Stopp!«,
schrie Lukas. Ruby trat die Bremse durch. Der Pickup kämpfte sich noch ein Stück weiter, knirschte über Staub und Asche, bis sie schließlich leicht schräg zum Stehen kamen.
»Raus! Steig aus, geh in den Wald und versteck dich! Hast du verstanden? Versteck dich, bis ich dir sage, dass du wieder rauskommen kannst!«
Ruby öffnete die Fahrertür, stolperte durch das Gestrüpp und eine kurze Böschung hinunter zwischen die Bäume. Lukas rutschte ans Steuer hinüber und gab Gas. Sie taumelte vielleicht 100 Meter durchs Unterholz. Dann hockte sie sich keuchend hin. Hier konnte man sie nicht sehen. Sie war ringsum von sprossenden Springkrautblättern umgeben. Im Spätsommer würden sie zu einem feurig-orange-roten Dickicht erblühen. Ihr Herz hämmerte. Sie zog sich das T-Shirt über die Knie und versuchte, sich zu einer kleinen Kugel zusammenzurollen. Sie strich über ein Blatt. Damals, die erste Woche in Miss Bukowskis Klasse an der Middle Lake. Sie hatten einen Erkundungsspaziergang an den See gemacht, über einen Pfad, der ganz von Springkraut gesäumt war. Es war Oktober gewesen. Miss Bukowski erzählte ihnen, die Pflanzen würden auch »Rühr mich nicht an« genannt, weil die Samenkapseln explodierten, sobald man sie auch nur streifte.
Sie waren alle in den Hecken herumgekrabbelt, hatten Samenkapseln von den hellgrünen Stängeln gerupft, sie sich in die flache Hand gelegt und mit ihren dicken Fingerchen daran gestupst, um zu sehen, wie ihnen die Samen aus den Händen sprangen. Ruby rieb sich die Handfläche, legte das Kinn auf die Knie und wiegte sich leicht. Ein Wagen raste die Straße entlang. War das Lukas? Sie machte sich noch kleiner. Der Wagen war ganz nah und fuhr sehr schnell, ein grünes Aufblitzen im Staubnebel. Ruby hielt sich völlig still, hörte ihn auf die nächste Straße abbiegen. Sie rührte sich nicht, bis sie Lukas rufen hörte. Ihre Beine waren ganz zerkratzt. Kleine Rinnsale aus Blut sickerten von den Oberschenkeln bis zu den Knöcheln hinunter. Ihre Knie zitterten. Sie ging in die Richtung, aus der seine Stimme kam, und er kam ihr entgegen, die Flinte noch in der Hand.
»Hat er dich gesehen?«
Lukas packte sie am Arm.
»Hat er dich gesehen, Ruby? Antworte!«
Ruby wollte Nein sagen, aber ihr blieb die Luft weg. Lukas war wütend. Die Adern an seinem Hals waren angeschwollen, pulsierten unter der Haut. »Nein.« Ruby schüttelte den Kopf, versuchte den Satz herauszubekommen, »er hat mich nicht gesehen.« Doch das schwarze Loch, das aus ihrem Magen aufstieg, verschluckte die Worte. Lukas war außer sich vor Zorn, seine Miene gewittrig dunkel. »Nein«, stieß sie wieder hervor.
»Hast du ihn schon mal gesehen?«
»Ein grünes Auto, irgendwo beim Haus.« Lukas brüllte jetzt. »Nein.« Es war nur ein halb ersticktes Schluchzen. Sie konnte es ihm niemals erzählen. Lukas ließ ihren Ellbogen los, strich sich mit der Hand über das Hemd, wischte sich die Stirn. Ruby wich ein paar Schritte vor ihm zurück und verschränkte die Arme.
»Schluss jetzt. Schluss damit. Er ist ja weg.«
Es nervte ihn, dass sie so verstört war. Er ging auf sie zu, sie zuckte zusammen. Er holte tief Luft, wich ein paar Schritte zurück und sicherte seine Flinte wieder.
»Beruhig dich. Ist ja nichts«, sagte er. »Nur so ein Auswärtiger, der über die Seitenstraßen brettert. Ich werde mit Ethan reden, dass wir beide nach ihm Ausschau halten. Aber ich glaube gar nicht, dass er noch mal kommen wird. Aber wenn du dieses Auto siehst oder irgendein anderes, musst du mir das sofort sagen.«
Sie nickte. Lukas musterte sie, als wollte er sich vergewissern, dass sie es auch ernst meinte.
»Du brauchst ein Mobiltelefon. Nach dem Mittagessen fahren wir nach Burlington. Du fährst und wir besorgen dir eins. So kannst du mich immer anrufen, wenn du mit dem Ruderteam unterwegs bist oder mal mit dem Wagen liegen bleibst. Und wenn du irgendwen siehst, der hier nichts verloren hat.«
»Ist gut«, sagte Ruby.
»Na dann«, er tätschelte ihr den Rücken, »jetzt sieh mal zu, dass du ins Haus kommst. Und Clover brauchst du damit nicht zu belasten.«
Lukas setzte sie um 5 Uhr morgens vor der Schule ab. Als sie auf den Parkplatz fuhren, stand dort bereits ein Reisebus mit offener Gepäckklappe. Die Schülerinnen und Schüler luden ihre Reisetaschen ein.
»Ganz schön großer Bus für euer kleines Team«, sagte Lukas. »Wo ist denn der Minivan?«
»Das Schwimmteam fährt auch mit. Sie haben einen Wettkampf in Boston.« Die Schwimmer waren laut. Sie erzählten Geschichten, johlten, sangen, witzelten herum, zeigten sich gegenseitig Sachen auf ihren Smartphones. Ruby kannte ein paar von ihnen aus dem Unterricht, hatte aber mit keinem je richtig geredet. Ein paar Reihen hinter ihr saß Wyatt Smith. Er war auch auf der Middle Lake gewesen, in der Klasse über ihr. Einer von den Jungs, die mit ihr und Natalie Engel des Todes und Tribute von Panem gespielt hatten. Der Bus setzte das Ruderteam am See in Worcester ab und fuhr dann weiter nach Boston. Ruby hatte ihr Rennen erst spät am Nachmittag. Hinterher konnte sie sich nie im Einzelnen erinnern, was sie getan oder nicht getan hatte. Beim Start konzentrierte sie sich ganz auf das Wasser direkt vor ihr. Dann kam der Adrenalinschub der ersten paar Sekunden, der schnelle, aber kontrollierte Start, nicht durchdrehen, den Rhythmus finden, die Bojen im Blick behalten, um sicherzugehen, dass sie auch auf Kurs blieb. Bei den Rennen zählte sie immer ihre Ruderschläge, weil sie das beruhigte und ihr half, ihre Atmung zu kontrollieren. Aber die Einzelheiten zogen einfach an ihr vorbei.
das Boot neben ihr, die Leute, die sie vom Ufer aus anfeuerten, ein Vogel. Ruby merkte, wenn sie gut ruderte, wenn alles flüssig ging, nicht in Einzelbewegungen zerfiel, Wasser fassen, Durchzug, Ausheben, Freilauf, sondern eine große, weite Bewegung war und jeder Ruderschlag in den nächsten überging, ohne Pause. Sie merkte, dass sie einen Abstand zwischen sich und die anderen Ruderinnen brachte, bekam aber nicht mit, wie viel. Dass sie gewonnen hatte, wurde ihr erst klar, als sie sich umschaute und jemand es ihr sagte. Am Abend hockte sie allein in ihrem Hotelzimmer und schaute mit halbem Auge eine 90er-Jahres-Sitcom, von der sie nicht mal den Titel wusste. Da klingelte das Telefon auf dem Nachttisch. Sie war sich nicht sicher, ob sie abnehmen sollte. »Hallo? Hi. Ist Ruby da?« Eine Jungenstimme, die sie kannte. »Ich bin am Apparat. Hier ist Wyatt, von der Middle Lake, weißt du noch? Aus dem Schwimmteam. Ein paar von uns hängen gerade bei mir auf dem Zimmer ab und wir finden, du solltest auch kommen.« »Oh. Ja, du musst kommen und deinen Sieg mit uns feiern.« »Ich weiß nicht«, sagte Ruby. Sie war noch nie bei anderen auf dem Zimmer gewesen, obwohl sie wussten, dass viele das machten. Es war 9 Uhr abends, seit einer halben Stunde hatten sie alle auf ihren Zimmern zu sein. Ruby wollte schon sagen, sie könne nicht, entschied sich dann aber spontan dagegen. Sie unternahm nie etwas, ging nicht auf Partys. Natalie redete kaum noch mit ihr. Und Lucas war weit weg. Er würde nie davon erfahren. Ach komm schon, nur kurz. Welche Zimmernummer? 203. Okay. Sekunde, Ruby, kannst du dein Glas aus dem Bad mitbringen? Wir haben keine Becher. Sie zog den Schlafanzug aus und ihre Jeans wieder an. Dazu ein grünes Neckholder-Top mit Paisley-Muster, das Sophie ihr aus ein paar Schals genäht hatte. Ihre Nase und ihre Wangen waren leicht gerötet, weil sie den ganzen Tag im Freien gewesen war. Sie ließ die Haare offen und legte die Chokerkette um, die Sophie für sie gehäkelt hatte. Sicherheitshalber nahm sie die Treppe, um nicht Coach Morgan oder einer der mitreisenden Aufsichtspersonen in die Arme zu laufen, glitt mit der einen Hand am Geländer entlang, in der anderen hielt sie das Zahnputzglas. Vor Zimmer 203 hörte sie Stimmen und Gelächter. Sie klopfte. Niemand öffnete. Als sie noch einmal klopfte, wurde es mucksmäuschenstill. Jemand raschelte auf der anderen Seite der Tür herum und Ruby trat einen Schritt zurück, damit man sie durch den Spion sehen konnte. Dann ging die Tür auf und Wyatt stand vor ihr, eine Flasche Wodka in der Hand. »Schnell, rein mit dir!« Im Zimmer waren 5 Leute. Niemand aus dem Ruderteam. Ruby erkannte ein Mädchen aus dem Jahrgang über ihr, wusste aber ihren Namen nicht. Ein Typ stand am Fenster, die anderen hockten oder lagen auf den beiden Doppelbetten. Aus einem kleinen Lautsprecher auf dem Nachttisch kam leise Musik. Und einen unbehaglichen Moment lang starrten alle Ruby an. »So siehst du irgendwie ganz anders aus«, sagte das Mädchen, das sie auf dem Bett am nächsten saß, »mit offenen Haaren und ohne Sportklamotten.« Ruby wusste nicht, wo sie hinschauen sollte. »Gib dir was zu trinken«, sagte jemand anders, »und mach dir Platz.« Mit ihr waren sie 3 Mädchen und 3 Jungs. Ruby hatte alle schon im Bus gesehen, bis auf den Typen am Fenster. Er sah sie an, als würde er auf irgendwas warten, dass sie ihn begrüßte oder ihn erkannte. Er hatte längere Haare als die anderen, war groß, vielleicht 1,85 und blass. Er trug schwarze Stecker in den Ohren und eine schwere silberne Kette um den Hals. Irgendwie sah er ganz anders aus als Wyatt und dessen Freunde. Und überhaupt nicht wie jemand, der mit dem Schwimmteam abhing. »Tolles Rennen heute, Ruby«, sagte er. »Danke«, sie hatte keine Ahnung, woher er sie kannte. »Erinnerst du dich nicht an mich?« Sie schüttelte den Kopf. »Sorry, haben wir irgendeinen Kurs zusammen?« »Nein.« »Gib mir doch erstmal was zu trinken, Butler«, sagte Wyatt. »Butler«, Ruby überlegte, »war das Tim Butler von der Middle Lake?« »Du bist Tim Butler?« »Ja, genau.« Er lachte, etwas unsicher. Daran konnte sie sich noch gut erinnern. Witzig und selbstsicher, aber nicht übertrieben. »Mensch, hallo. Du bist in der 3. Klasse weggegangen. Du siehst so anders aus. Oder warte.
Eigentlich siehst du immer noch genauso aus, nur älter. Er sah tatsächlich noch genauso aus, mit seiner verwaschenen, etwas zu weiten Jeans und dem Green Day T-Shirt. Dieser zusammengewürfelte, fast ein bisschen nachlässige Look. Wie früher, als er in einer mehrere Zentimeter zu kurzen Trainingshose und einem Pulli, der offensichtlich seiner Mutter gehörte, in Miss Bukowskis Klassenzimmer schlurfte.
Ja, du hast dich auch verändert.
Wieso bist du hier?
Ich wohne hier, keinen Kilometer entfernt.
Ich habe mir Wyatts Wettkampf angeschaut und danach sind wir zusammen zum Rudern. Es war seltsam, so vor allen anderen zu reden, und Ruby umrundete die Betten und stellte sich zu ihm ans Fenster.
»Willst du was trinken?«, fragte er.
»Oder lieber nur Cola, wo du ja Sportlerin bist und so.«
»Nein«, sie hielt ihm ihr Glas hin, »Wodka-Cola.«
Das Waschbecken im Bad war voller Eis. Obenauf lagen die Wodkaflasche und eine Plastikflasche Cola. Tim schenkte ihr Glas zu etwa einem Drittel mit Wodka voll und füllte es dann mit Cola auf.
»Nicht zu schnell trinken, ja? Nur falls du noch nie Alkohol getrunken hast.«
»Sehe ich so aus?«
»Vielleicht.«
Sie setzten sich auf die breite Fensterbank, lehnten sich an die Scheibe und schwelgten in Erinnerungen an die Zeit bei Miss Bukowski, die Schlachten, die sie ausgefochten hatten. Tim erzählte von seiner Highschool in Massachusetts, wie riesig sie war. Von den Bands, die ihm gefielen, den Konzerten, auf die er ging. Er spielte Gitarre. Ruby nahm einen Schluck aus ihrem Glas. Einen Moment lang brannten ihr die Augen, aber es schmeckte gar nicht schlecht. Sie mochte die Hitzespur, die der Drink durch ihre Kehle zog.
»Im Sommer bin ich immer ein paar Wochen auf den Inseln«, sagte Tim. »Und oft auch in den Ferien, um meinen Dad zu besuchen. Der wohnt noch da. Dich habe ich auch ein paar Mal gesehen.«
Ruby war sich sicher, dass er sich täuschen musste. Sie hatte nichts mit Wyatts Leuten zu tun, und sie und ihre Freundinnen unternahmen so gut wie nichts.
»Wo denn?«
»Auf dem See. Hin und wieder, wenn du allein unterwegs warst. Und einmal auch in der Co-op-Filiale in Burlington.«
»Oh.«
Auf dem Bett an der Wand knutschte Wyatt jetzt mit dem Mädchen aus dem Jahrgang über Ruby. Die anderen beiden zeigten sich irgendwas auf ihren Smartphones und lachten.
Hatten sie eingeladen, damit es mit den Pärchen aufging?
Ruby verspürte Unbehagen und trank ihr Glas in einem Zug leer. Tim bemerkte es.
»Ich muss mich entschuldigen. Also, für Wyatt.
Willst du noch einen?«
»Ja, bitte.«
Sie gingen wieder ins Bad.
»Fühlst du dich unwohl?«
»Ein bisschen. Ich kenne ja niemanden.«
»Ich auch nicht«, sagte er. »Außer Wyatt.«
Er goss ihr noch einen Drink ein.
»Reden wir doch hier drinnen weiter.«
Sie klappte den Toilettendeckel herunter und setzte sich darauf. Er setzte sich auf den Boden und lehnte sich an den Fuß des Waschbeckens. Er erzählte von Worcester und Boston, davon, was er vermisste.
»Vermont. Also, nicht meinen Dad, aber das Leben auf den Inseln, das Abgelegene, zu den paar wenigen zu gehören, die das aushalten. Ruppig und robust, so sind wir.« Das war Lukas Spruch, und Ruby musste an ihn denken, als sie es sagte. Einen Moment lang war da ein Anflug von Schuldbewusstsein.
Tim lachte.
»Ja, genau, das sagen die Landratten auch über euch.
Uns.« Er nahm einen Schluck aus seinem Glas.
»Ich weiß auch nicht. Mir hat's gefallen, wie zugehörig ich mich dort gefühlt habe. Hier hatte ich das nie so.«
Ruby hörte ihm zu. Der Wodka wärmte ihr Brust und Bauch. Sie war nicht mehr befangen. Sie genoss es.
»Wie spät ist es eigentlich?«, fragte sie mit dem Gefühl, dass es ziemlich spät sein musste.
Tim schaute auf sein Smartphone. Fast Mitternacht. »Wie kommst du nach Hause?«
»Zu Fuß. Oder mit einem Uber.«
Das Zimmertelefon klingelte und Ruby hörte, wie Wyatt ranging. Dann sagte er so laut, dass auch sie es hören konnten, »Die Party ist vorbei. Die Aufpasser sind wieder da.« Als Ruby wieder ins Zimmer kam, waren die anderen beiden Mädchen schon weg.
»Ich bringe Ruby noch auf ihr Zimmer«, sagte Tim.
»Danke, Mann«, er klopfte Wyatt auf die Schulter.
»Bis in ein paar Wochen«, sagte Wyatt.
Zusammen mit Tim ging Ruby den Flur entlang. Er blieb vor den Aufzügen stehen.
»Nein, Treppe«, sagte Ruby. »Aufpasser nehmen nie die Treppe.
Als sie auf ihrer Etage waren, blieben sie einen Moment an der Tür stehen. Ruby spürte die Wirkung des Wodkas, aber nur ganz leicht. Betrunken war sie nicht.
»Du kommst besser nicht mehr mit raus, sonst sieht dich noch jemand.«
»Na, hast du recht.«
»Na dann.«
»Danke.«
»Meinst du, wir könnten uns diesen Sommer mal treffen? Wenn ich wieder bei meinem Dad bin?«
Ruby ließ den Blick auf sein T-Shirt sinken, sah die rote, blutende Herzgranate in der weißen Hand.
»Ich weiß nicht«, sagte sie.
Lucas würde ihr vermutlich nicht erlauben, sich mit Tim Butler zu treffen. Sie dürfte ja schon kaum Zeit mit den Freundinnen verbringen, die sie seit der 3. Klasse hatte. Sie fühlte sich gleichzeitig großartig und kurz vorm Losheulen.
»Vielleicht?«
»Ja. Du hattest heute jedenfalls einen Wahnsinnstag.«
»Das ist wohl so«, sagte sie.
»Wäre der im Eimer, wenn ich dich jetzt küsse?« Sie brauchte einen Moment, um zu registrieren, was er da gerade gefragt hatte.
»Nein.«
Sie hob den Kopf und Tim Butlers Lippen senkten sich sanft auf ihre. Er legte beide Hände an ihr Gesicht. Ruby schloss die Augen. Sie glaubte, er würde sie jetzt weiter küssen, so wie die Pärchen hinten im Schulbus oder Wyatt vorhin mit dem Mädchen auf dem Bett. Aber er ließ sie wieder los.
»Also«, sagte er, »dann sehen wir uns irgendwann im Sommer.«
»Ja, vielleicht im Koop.«
Und das war's.